Jesus, ich danke dir, dass du mit uns hier bist und dass du auch zu uns reden willst an diesem Morgen. Wir wollen unser Herz öffnen zu dir. Du siehst unser Leben, unsere Situationen, wo wir drin sind, Herr, und ich bitte dich um eine Begegnung mit dir, ganz persönlich. Danke für deine Gegenwart und für dein Reden in unserer Mitte. Es gibt manchmal Dinge, die wir erleben, die sind einfach unglaublich. Also unglaubliche Geschichten, die kann man gar nicht jemand anders erzählen, weil der glaubt das gar nicht. Haben wir das auch schon erlebt? Also wirklich ganz komische Dinge, wo man erlebt, wo die Leute, das muss man selber erlebt haben. Sonst kann man das gar nicht nachvollziehen. Also ich hätte viele solche Geschichten zum Erzählen, wo ich selber den Kopf schütteln muss. Also einmal ist wieder jetzt Winter, sind wir ins Wallis gegangen und es hat geschneit, wir sind in ein Bergdorf hochgefahren und da hat plötzlich war alles voll Schnee, wir wussten nicht genau wohin. Plötzlich haben die Räder keinen Halt mehr gehabt, ich musste anhalten, musste die Schneeketten montieren, habe ich aber schon 3 Jahre lang nicht mehr gemacht und das Problem war, die Reifen waren größer als die alten. Das heißt, die Schneeketten haben nicht mehr gepasst. Aber was macht man jetzt? Ich habe da irgendwie so behelfsmäßig drauf getan. Wir sind dann einen steilen Weg hochgefahren. Aber dann hat sich herausgestellt, das ist der falsche Ort, die falsche Straße. Es war so steil, so eng. Ich bin nicht mehr vorwärts gekommen. Bin ausgestiegen. Da habe ich gemerkt, die Ketten, die ich nicht richtig montiert habe, hat es so auf der Innenseite des Rades hineingenommen. Und die hat so, das hat sich so richtig verhängt. Und ich konnte nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts. Hinter mir sind Autos gekommen, die konnten nicht mehr durch. Und also dieser Moment, das kann man fast nicht beschreiben. Ich bin da mitten im Schnee rausgestiegen, probierte das irgendwie zu lösen, aber keine Chance. Und ich dachte, jetzt wäre ein guter Moment für die Entrückung. Und das sind solche unglaublichen Geschichten, die man eigentlich gar nicht so ganz nachempfinden kann, wenn man es nicht selber erlebt. Und heute wollen wir auch so eine Geschichte anschauen, eine unglaubliche Geschichte, ein Showdown, wie es hier auf dem Blatt heißt, der passiert ist mit einer Person, eine Geschichte, die wir in der Bibel lesen, aber die wir vermutlich nicht in der Tiefe mitempfinden können, wenn wir es nicht erlebt haben. Und es geht um einen Mann, um eine Person, der Enkel von Abraham, das ist der Jakob. Er hatte ein ganz spezielles Erlebnis gehabt. Und vielleicht kurz zu seiner Geschichte, zu seiner Vorgeschichte. Jakob, das bedeutet ja der Betrüger oder der Fersenhalter, weil er war ja ein Zwilling, die waren Zwilling, der Esau und der Jakob. Und der Jakob, der Esau ist zuerst geboren und der Jakob nachher und hat ihn bei der Geburt irgendwie am Fersen gehalten. Ich weiß nicht, wie das geht. Jedenfalls darum hat man ihm Fersenhalter gesagt, der Jakob oder eben der Betrüger. Und das Interessante ist, er war wirklich so ein Schlitzohr. Er hatte viele Tricks. Jemand sagte mal, der Jakob war so, wenn du zum Beispiel in ein Warenhaus hineinkommst, gibt es diese großen Drehtüren. Und der Jakob war diese Art von Person, er kommt hinter dir in die Türe rein, aber auf der anderen Seite geht er vor dir wieder raus. Also er hatte irgendwie seine Tricks, wie er sich immer vordrängen konnte, wie er alles zu seinem Vorteil drehen konnte. Er hatte ja das Erstgeburtsrecht erschlichen, weil damals das Erstgeborene hatte seine Privilegien und er hatte das von seinem Bruder erschlichen. Später hat er den Segen vom Erstgeborenen von seinem Vater erschlichen, mit seinen Tricks. Hat er Fell auf seine Arme getan, damit der Vater meint, es ist der ältere Bruder und so weiter. Also er hatte viele Tricks auf Lager und hat sich so durchs Leben hindurch gemogelt. Und ehrlich gesagt, ich glaube beim Jakob, für den Jakob war immer das Wichtigste der Jakob. Er war sich selbst das Wichtigste. Und wir wissen, er ist nachher geflohen, weil er Angst von seinem Bruder hatte, weil er ihm eben den Erstgeburt und den Segen weggenommen hat, ist er geflohen. Zu seinem Onkel und späteren Schwiegervater, der Laban, in einem anderen Land. Da ist er hingegangen und hat da gelebt, hat geheiratet, hat Kinder erhalten, hat 20 Jahre da gelebt. Und diese Geschichte, die wir anschauen wollen, ist eigentlich da. Nach diesen 20 Jahren hat er gemerkt, es hat ein bisschen Spannungen gegeben mit seinem Schwiegervater. Das ist ja heute manchmal so, manchmal ist es nicht ganz, ist nicht immer so einfach mit den Schwiegereltern, also nicht bei uns natürlich, aber einfach gewisse andere Leute. Jedenfalls, er hat gemerkt, er haltet es nicht mehr aus. Er muss gehen mit seinen Frauen, mit seinen Kindern, er muss weggehen. Und Gott, er hörte auch irgendwie Gottes Stimme, geh zurück, wo du hergekommen bist, zu deinem Vater, zu deinem Bruder. Und das hat er dann gemacht, weil er es nicht mehr ausgehalten hatte, aber hat auch gewusst, das bedeutet auch, ich muss mich meiner Vergangenheit stellen. Was ist mit meinem Bruder, den ich betrogen habe? 20 Jahre sind vergangen und er ging in diese Richtung. Und er war irgendwie unsicher. Wir lesen das Ganze übrigens in 1. Mose 32. Und er war unsicher, wie ist die Situation mit meinem Bruder? Die hatten ja Streit, die sind auseinandergegangen. Und dann hat er ein paar Leute vorausgeschickt. Er hat gesagt, geht schon mal zu meinem Bruder und erkundigt euch, sagt ihm, hey, dein Bruder kommt, um einfach mal zu spüren, wie ist die Situation. Die sind gegangen, sind wieder zurückgekommen, haben gesagt, hey, dein Bruder kommt auch in unsere Richtung und 400 Männer mit ihm. Und der Jakob ist zusammengezuckt. Er dachte, wow, 20 Jahre sind nicht genug. Er hat es noch nicht vergessen. Jetzt rächt er sich, 400 Männer kommen in meine Richtung. Ich habe nur zwei Frauen und ein paar Kinder. Ich habe nichts, was ich ihm entgegenstellen konnte. Und er wusste, jetzt aus dieser Situation kann er sich nicht mehr herauslügen, herausmogeln. Jetzt ist er gefangen in dieser Situation. Und wir lesen dann, wie er gebetet hat, und das ist vielleicht das erste ernsthafte Gebet vom Jakob. In 1. Mose 32, wo er zu Gott fleht, dass er ihn aus dieser Situation befreit, durch diese Situation, aus dieser Situation rettet. Er hatte Angst. Er hatte große Angst und sagte, Gott, ich brauche dich jetzt. Ich brauche dich. Du allein, du bist meine einzige Hilfe jetzt in diesem Moment. Wisst ihr, was er gleich nach dem Gebet gemacht hatte? Er hat gesagt, jetzt schicke ich meinem Bruder ein paar Geschenke. Vielleicht kann ihn das beruhigen. Und er hat ihm Geschenke gemacht. Er war sehr reich geworden. Jetzt müsst ihr hören. Es steht da in Vers 15. Das Geschenk. 200 Ziegen hat er ihm geschickt. 20 Böcke. 200 Mutterschafe, 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselhengste. Das hat er alles seinem Bruder entgegengeschickt. Und zwar nicht alles aufs Mal, sondern portionenweise. Zuerst die Schafe, dann ein kleiner Abstand, dann die Böcke, kleiner Abstand, dann die Kühe. Und weil ich das so gelesen habe, ist eigentlich clever, aber ich habe mir dann überlegt, hat er mehr Vertrauen in Gott oder mehr Vertrauen in seine Geschenke, die er seinem Bruder entgegenschickte? Er wollte ihn besänftigen mit seinen Geschenken und er dachte, vielleicht ist das genug und der Esau kehrt um oder er wird besänftigt. Und ich habe mir dann überlegt, wie ist es in meinem Leben? Vertraue ich Gott? Ich glaube ja an ihn, ich bete zu ihm, aber vertraue ich Gott auch, dass er mich in Situationen rettet, Situationen verändert? Oder vertraue ich mehr auf, was ich habe in meinem Leben? Meine Beziehungen, meine Finanzen, meine Möglichkeiten. Auf was vertraue ich, wenn es hart auf hart kommt in meinem Leben? Manchmal kommt es mir vor, wie wenn man pokert. Beim Pokern, man setzt eine Anzahl Chips und man hofft, dass es genug sind, dass man weiterkommt, oder? So ist mir vorgekommen, der Jakob, er schickt mal diese Tiere voran und denkt, das reicht dann, dass ich meinen Bruder besänftigen kann. Er hat zwar gebetet, aber ich habe irgendwie das Gefühl, er hat Gott nicht wirklich vertraut. Und dann hat sich die Situation zugespitzt. Jetzt wird es ganz dramatisch. Sie sind zu diesem Fluss gekommen, der heißt Jabok. Ein Fluss, der eigentlich das Land von Laban mit dem Land von Esau getrennt hat. Und sie kommen zu diesem Fluss und Jakob geht mit seinem ganzen Hab und Gut über diesen Fluss. Seine Tiere, seine Knechte, seine Frauen, seine Kinder. Und dann heißt es, er blieb ganz allein zurück. Ich weiß nicht genau warum. Und jetzt kommt so eine ganz seltsame Geschichte. Jetzt kommt dieser Showdown im Leben von Jakob. Es heißt, als er da alleine zurückgeblieben war, es war schon dunkel, plötzlich war ein Mann da. Der ist irgendwie aus der Dunkelheit gekommen. Und ich weiß nicht, was Jakob in dem Moment dachte. Ist das jetzt vielleicht mein Bruder Esau? Oder ist das irgendein lokaler Dieb oder so? Jedenfalls, dieser Mann hat nichts gesagt zu ihm, sondern hat ihn angegriffen. Mitten in der Nacht. Also ich stelle mir vor, der Jakob ist zu Tode erschrocken. Aber der hat angefangen, mit ihm zu kämpfen. Und es hat so einen richtigen Ringkampf gegeben. Mitten in der Nacht, ganz alleine. Seine Familie war schon über den Fluss. Und er hat mit dem gekämpft. Vers 25. Jakob aber blieb alleine zurück. Drang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er seine Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Also die haben eine ganze Nacht lang gekämpft, bis wieder hell geworden ist, müsst ihr euch mal vorstellen. Und offensichtlich, das war, keiner konnte den anderen bezwingen. Also unentschieden, im Prinzip. Und dieser fremde Mann merkte, er konnte Jakob nicht bezwingen und hat ihm sein Hüftgelenk ausgerenkt. Muss ziemlich schmerzhaft sein. Und dann sagte er zu ihm, dann sagte er zu Jakob, lass mich los, ich muss jetzt gehen. Wirklich ganz komisch. Und der Jakob sagte, nein, ich lasse dich nicht los, außer du segnest mich jetzt. Weil der Jakob hat gemerkt, das war kein Mensch, das war Gott selber. Gott selber in Menschengestalt. Ich lasse dich nicht los, außer du segnest mich. Weil der Jakob merkte in diesem Kampf, in dieser Zeit, in dieser Nacht, da ist Gott selber ihm erschienen. Gott selber in Menschengestalt. Ich bin nicht sicher. Einige sagen, das war ein Engel. Andere sagen, das war eben Gott selber in Menschengestalt. Vielleicht sogar Jesus selber, der schon damals auf die Welt gekommen ist. In dieser Situation. Jedenfalls, der Jakob hat das realisiert. Und er merkte jetzt, ich bin so in einer Not drin. Es gibt nichts mehr, was mir helfen kann. Mein Bruder kommt und er sagte, ich lasse dich nicht mehr los, außer du segnest mich jetzt, außer du segnest mich hier. Du bist mein einziger Halt. Es ist mir vorgekommen wie damals bei der Geburt, als er die Verse von seinem Bruder festgehalten hat, aber jetzt ging es um Leben und Tod. Ich lasse dich nicht mehr los, außer du segnest mich jetzt. Ich habe einige Zeit über diese Geschichte nachgedacht. Und ich habe mir überlegt, wenn dieser Mann ja Gott gewesen ist, für ihn wäre es ja eine Leichtigkeit gewesen, den Jakob K.O. zu schlagen. Warum hat er eine ganze Nacht lang mit ihm gekämpft? Warum hat er nicht einfach einen richtigen Schlag und der Jakob wäre erledigt gewesen? Oder? Das wäre doch wirklich eine Kleinigkeit gewesen. Aber was ich liebe an dieser Geschichte, weil Gott ist es nicht darum gegangen, den Jakob K.O. zu schlagen, sondern ihm ist darum gegangen, Jakob wiederherzustellen. Zudem, dass er zu dem werden konnte, für was er geschaffen wurde. Weil er hat alles verlassen. Er hat auf sich selbst vertraut. Gott ging es nicht darum, den Kampf zu gewinnen, sondern Gott ging es darum, den Jakob zu gewinnen. Sein Herz zu gewinnen. Versteht ihr? Weil wenn es Gott darum gegangen wäre, den Kampf zu gewinnen, das wäre ganz leicht gewesen. K.O. Aber Gott wollte den Jakob gewinnen. Gott wollte sein Herz gewinnen. Darum hat er mit ihm gekämpft auf Augenhöhe. Darum ließ er sogar den Jakob gewinnen. Oder eben diese Pattsituation. Weil er sein Herz gewinnen wollte. Sieh, wenn ein Vater mit seinem Kind kämpft. Auf dem Spielplatz. Und er lässt seinen kleinen Sohn gewinnen. Ja, der Vater könnte den Kampf locker gewinnen. Aber um das geht es gar nicht. Sondern er will ja das Herz seines Sohnes gewinnen. Versteht ihr? Und das ist Gott. Er wollte Jakob sein Herz gewinnen. Und hat ihn zu dieser Situation gebracht, wo Jakob sagte, ich kann nicht mehr, segne mich. Du bist mein einziger Halt, den ich habe. Und es ist ganz interessant, als er eigentlich diesen Segen dann bekommen hat, da heißt es, Jakob hat diesem Ort einen Namen gegeben, Pniel, und das bedeutet, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und dann heißt es noch, und meine Seele ist gerettet worden. An diesem Ort ist seine Seele gerettet worden. Von Jakob. Das war so ein Schlüsselmoment in Jakobs Leben, wo es ein Vorher und ein Nachher gibt. Jakob hat einen neuen Namen bekommen. Wisst ihr, wie sein neuer Name war? Israel. Also Gott selber hat gesagt, du sollst nicht mehr Jakob heißen, also der Betrüger, sondern ich gebe dir einen neuen Namen, Israel. Und das bedeutet, du hast mit Gott gekämpft. Er hat ihm einen neuen Namen gegeben. Und ein Name, damals hatten die Namen eine sehr eine wichtige Bedeutung, weil der Name einer Person gab ihm eigentlich seine Identität, sagte, wer er ist. Der Name hat eine Bedeutung aufgrund von dem, was er gelebt hat oder eine bestimmte Situation in seinem Leben. Und Gott, indem er ihm einen neuen Namen gibt, sagt eigentlich, du hast ab heute eine neue Identität. Du bist heute ein neuer Mensch geworden. Seine Seele ist gerettet worden. Ein neuer Name. Und das ist das, was wir in unserem Leben auch erleben können. 2. Korinther 5, Vers 17, da heißt es, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Also wenn jemand zu Christus kommt und seine Seele gerettet wird, dann heißt es, jetzt fängt etwas ganz Neues an in uns drin. Das alte Leben ist vorbei, ein neues Leben beginnt. Dein alter Name ist vorbei, du bekommst einen neuen Namen, eine neue Identität, ein neuer Halt, eine neue Kraft in deinem Leben. Und das ist, was Jakob in dem Moment erlebt hatte, als Gott ihm ganz persönlich begegnet ist. Und ich habe mir dann überlegt, der Jakob ist ja dann weitergegangen, kommt zu seiner Familie und humpelt das so daher mit seiner ausgerenkten Hüfte. Und die kommen zu ihm und sagen, oh Jakob, was ist mit dir geschehen? Und der Jakob sagte, ja, ich habe mit Gott gekämpft. Und die Leute haben den Kopf geschüttelt und sagten, nein, Jakob, sag es dir wirklich, was ist geschehen? Bist du vielleicht im Fluss ausgerutscht oder was hast du gemacht? Ja, ich habe mit Gott gekämpft. Nein, Jakob, komm, sag es uns ehrlich. Versteht ihr, das war eine Begegnung. Ich glaube, niemand konnte das nachvollziehen. Niemand konnte das irgendwie glauben, was passiert ist. Außer der Jakob selber, weil das war so eine ganz persönliche, tiefe Begegnung, die man nicht wirklich erklären kann, aber die man selber erleben muss. Und ich glaube, dass Gott jedem von uns heute ganz persönlich begegnen möchte. Auf eine Art, die wir vielleicht gar nicht erklären können. Aber es ist so persönlich, so intim. Und das hat das Leben von Jakob total verändert, von diesem Moment an. Ich lasse dich nicht, außer du segnest mich. Und ich glaube, der Jakob in dem Moment, er hat eigentlich vor Gott kapituliert. Versteht ihr? Bis jetzt hat er seine Tricks gehabt. Aber jetzt in dem Moment hat er vor ihm kapituliert. Er konnte nicht mehr. Und das hat Gott die Möglichkeit gegeben, etwas Neues in sein Leben zu pflanzen. Wenn er zerbrochen ist, konnte Gott ihn zu dem machen, was er eigentlich schon lange wollte. Und manchmal braucht es auch in unserem Leben einen Zerbruch. Und die Frage ist eigentlich, wie bete ich zu Gott? Wie ist mein Verhältnis zu diesem Gott? Egal, ob wir schon lange mit Gott unterwegs sind oder vielleicht erst seit kurzem. Wie ist mein Verhältnis zu Gott? Der Jakob vorher, wir lesen eine Begegnung, als er von seinem Bruder geflohen ist. Und er hatte ja einen Traum. Er hatte wirklich ein paar so komische Erlebnisse. Er hatte einen Traum von einer Leiter, die bis in den Himmel gegangen ist. Und dann hat er am nächsten Tag auch zu Gott gebetet. Und damals hat er Bedingungen gestellt. 1. Mose 28 lesen wir das. Er hatte Bedingungen gestellt zu Gott. Er hatte gesagt, okay Gott, wenn du mich behüten wirst, wenn du mir genug zu essen gibst, wenn du mir Kleider gibst, wenn du einen Frieden gibst in mein Leben, dann folge ich dir nach. Versteht ihr? Das war der Anfang, das war der erste Teil von Jakob. Er hat Gott Bedingungen gestellt. Wenn das und das und das alles okay ist, dann können wir zusammen ins Geschäft kommen, quasi. Und wir sehen jetzt plötzlich einen anderen Jakob, in dem alles zerbrochen ist, in dem keine Bedingungen mehr gestellt sind. Er sagt noch, Gott, ich brauche dich. Ich lasse dich nicht mehr los, weil du bist mein einziger Halt. Eine Verzweiflung, eine Not. Und die Frage ist, haben wir auch so eine Beziehung zu dem Gott, dass wir alles auf ihn setzen? Dass wir alle unsere Chips auf ihn setzen? Dass wir unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen? Und nicht mehr auf das, was wir uns vielleicht erarbeitet haben, unsere eigene Stärke, unsere Möglichkeiten, unser ganzes Vertrauen. Und manchmal lässt Gott es zu, dass wir in einen Kampf kommen. Nicht, weil er uns schaden will, sondern weil er unser Herz gewinnen möchte, wie beim Jakob. Wo er merkte, jetzt habe ich keine Kraft mehr. Jetzt habe ich keine anderen Möglichkeiten mehr. Keinen Ausweg mehr. Nur noch Gott. Und ich baue alles auf ihn. Der Salomo hatte ja viele Sprüche gesagt. Und in einem dieser Sprüche, dieser Weisheiten, da heißt es, Kapitel 3, Vers 5. Also Sprüche, Kapitel 3, Vers 5. Da heißt es, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Wie oft verlassen wir uns auf unseren Verstand? Wir beten zwar, aber trotzdem handeln wir nach unserem Verstand, nach unseren Möglichkeiten. Und er sagt, vertraue 100% auf Gott. Gott möchte uns einen neuen Namen geben, eine neue Identität. Gott möchte uns so ganz persönlich begegnen, wie er dem Jakob begegnet ist. Und Gott verwickelt uns in Kämpfe, weil er unser Herz gewinnen möchte. Und versteht ihr, wenn wir beten, ist es nicht einfach eine fromme Pflicht, sondern es geschieht etwas. Wir haben vorgestern Abend ein E-Mail bekommen von einem Freund aus Jordanien. Einige haben ihn getroffen, als er hier war vor ein paar Wochen. und hat, es war so ein Notruf-E-Mail, er hat gesagt, hey, wir brauchen unbedingt Gebet jetzt. Und zwar hat er geschrieben, jetzt vor ein paar Stunden ist ein Pastor, ein Freund von ihm, entführt worden. Und zwar lebt er in Bagdad, in Irak, und hat eine Gemeinde, der Pastor von dieser Gemeinde ist geflohen ins Ausland, und dieser Mann hat eigentlich die Leitung der Gemeinde übernommen und wurde ihr Pastor. Und jetzt sagt er, dieser Mann ist jetzt vor wenigen Stunden entführt worden. Und die Entführer, die fordern eine halbe Million Dollar, damit er wieder freigelassen wird. Und wir wissen, in dieser Region ist es eigentlich unmöglich, dass solche Leute freigelassen werden. Leute werden umgebracht, vor allem die Führungspersonen, die Leiter werden umgebracht. Und er sagte, könnt ihr beten? Und wir waren, Susan und ich, wir waren zu Hause, wollten eigentlich gerade ins Bett gehen, wir waren müde, aber irgendwie hatten wir beide den Eindruck, hey, wir sollten jetzt beten. Und wir haben gesagt, okay, wir beten eine Stunde. Und wir haben gebetet, eine Stunde lang, gegen die Müdigkeit angekämpft. Aber wir sagten, wir beten jetzt. Obwohl sich emotional hatten wir nicht unbedingt Lust zum Beten in dem Moment. Wenn du müde bist und das warme Bett wartet, aber ich habe, lass uns beten. Und wir haben gebetet. Und am nächsten Morgen habe ich ihm ein SMS geschrieben, hey, hast du schon was Neuigkeiten gehört von ihm? Ein paar Minuten später schreibt er zurück, sagt, hey, ihr glaubt es nicht, aber Tony, so heißt der Pastor, ist freigelassen worden. Ich weiß noch nicht genau die Umstände, was geschehen, aber er ist frei geworden. Es ist wie ein Wunder. Und er hat nachher nochmal ein E-Mail geschrieben und seine Frau war dabei, als er entführt wurde, geschlagen wurde und alles. Und sie hat gesagt, sie dachte, sie sehen ihn nie mehr. Und jetzt am nächsten Tag ist er wieder da. Sie hat gesagt, es ist wie wenn er aus der Löwen, wie der Daniel, als er aus der Löwengrube quasi freigekommen ist. Ein Wunder ist geschehen.
Das haben wir genauso gebetet.
Und du hast es so gebetet, dass er, also es ist ein Wunder, versteht ihr? Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass viele Leute gebetet haben in dem Moment. Ein Gebet von Glauben. Glauben wir, dass wenn wir beten, dass etwas geschieht? Das sind nicht einfach ein paar Worte, die von der Decke wieder abprallen, aber wenn wir beten, dann passiert etwas. In der unsichtbaren Welt. Und das kommt in die sichtbare Welt hinein. Und versteht ihr, das hat mit dieser Situation, in dieser Geschichte von Jakob auch. Vorher hat er vielleicht gebetet, aber naja, er hat auf seine eigenen Möglichkeiten vertraut. Aber jetzt in diesem Kampf, plötzlich merkt er, jetzt habe ich keine eigenen Möglichkeiten mehr. Jetzt habe ich nur noch eine Alternative. Ich kann nur noch diesen Gott festhalten. Ich sage, segne mich. Du bist meine einzige Möglichkeit, du bist mein einziger Trumpf. Ich habe nichts mehr in der Hand. Und ich glaube, dahin möchte uns Gott bringen, dass wir nichts mehr in der Hand haben, außer ihn. Dass wir alles von ihm erwarten, dass wir alles auf ihn bauen. Und ich möchte gern, dass wir einen Moment von Gebet nehmen zum Abschluss und dass wir unser eigenes Leben vielleicht reflektieren können und vielleicht ist auch ein Moment, wo wir unser Leben ganz neu diesem Gott weihen können. Sagen, okay, ich möchte wie der Jakob, ich möchte dich ganz festhalten. Ich möchte alles von dir erwarten. Vielleicht bete ich manchmal, aber ich vertraue trotzdem auf mich selber. Aber wir können uns heute ganz neu entscheiden. Ich möchte diesem Gott vertrauen. Vielleicht haben wir schwere Situationen in unserem Leben. Vielleicht haben wir ausweglose Situationen. Vielleicht fühlen wir uns so wie der Jakob, als er alles losgelassen hatte und alleine zurückblieb. Und das ist eigentlich der gute Moment, um alles auf Gott zu werfen. Das ganze Vertrauen auf ihn zu werfen. Vielleicht können wir im Moment die Augen schließen und ganz persönlich zu Gott beten und ihm unser Leben, unsere Situation hinlegen und uns, ja, unser Vertrauen auf ihn setzen im Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Stärke bist, dass du unser Gott bist, Nicht ein Gott, der weit weg ist, sondern ein Gott, der uns ganz persönlich begegnen möchte. In unsere Situation hinein, in unser Leben hinein, in unsere Kämpfe hinein. Und du verwickelst uns manchmal in Situationen, die vielleicht ausweglos sind, weil du unser Herz gewinnen möchtest, weil du uns gewinnen möchtest. Und ich wünsche mir, Herr, dass wir noch näher an dein Herz kommen, dass wir noch mehr verstehen, was es bedeutet, ganz dir zu gehören, dass unsere Seelen gerettet werden, dass du uns eine neue Identität gibst, als deine Söhne und Töchter, als deine Freunde. Vielleicht gibt es auch einige, die jetzt denken, ich habe noch gar nie diesen Jesus, diese Beziehung zu diesem Jesus angefangen. Vielleicht habt ihr viel davon gehört, aber gemerkt, ich kenne diesen Jesus gar nicht persönlich. Und dann ist jetzt auch ein guter Moment, ihn in unser Leben einzuladen. Und das ist etwas sehr, sehr Einfaches. Wir können einfach zu Jesus sagen, wir können ihn einfach einladen. Und wenn das jemand möchte, kannst du mir einfach nachbeten. Jesus, ich danke dir, dass du für all meine Schuld gestorben bist. Und ich bitte dich um Vergebung für alles, was ich falsch gemacht habe, wo ich dir davongelaufen bin. Und ich möchte deine Vergebung annehmen. Und ich möchte dich jetzt einladen, komm in mein Leben. Sei du jetzt der Mittelpunkt in meinem Leben. Erfülle mich, erfülle jeden Winkel in meinem Leben. Ich möchte, dass du der Mittelpunkt bist. Und ich möchte von jetzt an diese intime, persönliche Beziehung mit dir leben. In meinem Alltag, in jeder Situation. Danke, dass du mein Freund sein willst, mein Erlöser. Amen.